Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir haben die Nummer 100. Echt? Sind wir jetzt bei der 113? Nein, 112, ne? Ich wollte schon sagen. Ja. Wir sind bei der 112 gelandet, sind darauf sehr, sehr stolz und haben seit einiger Zeit, hatten wir da eine kleine Pause, freuen uns, dass wir diese Pause unterbrechen können mit einem ganz wunderbaren Gast. Wir haben heute Dola dabei, Michael Lukas, der mit uns heute über Zocken, Gaming, Lotro, Return to Moria und andere Dinge sprechen wird. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Hier schon mal ein Gruß an Froschstern. Ich weiß nicht, ob ich das richtig einhalten kann. Ich probiere heute mal Rain für die Leute, die die Folgen mit den Energy Drinks Diskussionen mitbekommen haben. Ich werde mal schauen, ob das irgendwie schmeckt. Kurz.
Verspürst du den Wunsch, jetzt von Slayer Rain in Blood zu hören?
Ich glaube, ich bin mehr so bei Carcass angekommen, aber so vom Stil her, ich denke, da geht schon was. Ist Mango. Ich glaube, bei Mango und Metal haben zwar denselben Anfangsbuchstaben und dort endet jeglicher Vergleich. Also ich glaube, Mango und Metal ist irgendwie nicht so die Frucht, die ich auf einer Metal-Bühne geschmissen sehen werde. Also da kommt eine Kuh geflogen oder keine Ahnung, irgendwas mit Stacheln, aber keine Mango.
Also so eine Drachenfrucht
mit Stacheln. Ja, sehr schön, sehr guter Einwand, hervorragend. Ist sogar mittelirdisch sehr geprobt, hervorragend.
Ja, wovon ich jetzt gesehen habe, ich hatte einen TikTok von einem Metal-Konzert. Da haben sie zum Anwärmen Shake It Off von Taylor Swift gespielt. Und die Leute sind ganz schön abgegangen. Also es war sehr witzig. Deswegen kann eine Mango vielleicht auch gut ankommen.
Ja.
Hoffentlich heile. Dann kann man sie noch benutzen.
Ja, und ja, vor allem Taylor Swift ist ja auch ungeachtet jetzt, ob man ihre Musik und ihre Show oder Bühnenarbeit irgendwie mag oder nicht. Die Frau ist ja schon ziemlich großartig und hat dem Establishment doch in den letzten Jahren mit sehr großem Erfolg den Mittelfinger gezeigt, indem sie einfach ihre ganzen Alben, die sie früher mal aufgenommen hat, nach einem Streit mit ihrem blöden Plattenlabel, einfach komplett neu aufgenommen hat. Ja. Und die sind komischerweise wesentlich erfolgreicher als die ersten und damit macht sie jetzt Geld, nicht wie früher. Das ist, finde ich, schon ziemlich geil.
Ja, manchmal muss man nur kurz überlegen, was man machen oder nicht machen.
Auch von Tolkien gibt es übrigens Vinyl.
Ich würde jetzt trotzdem nicht alle Folgen, die wir gemacht haben, nochmal aufnehmen wollen. Also, die lassen wir so, wie sie sind.
Nee, wir haben die Zwergenbärte schon doppelt gemacht, das reicht.
Das stimmt.
Kommen wir doch mal zum Thema. Opa, dein Einsatz.
Mein Einsatz? Schon so früh?
Ja, natürlich.
Ja, du, da, also die klassische Frage, die wir den meisten Leuten stellen, die denn hierher kommen und zumindest was mit Mittelerde oder Tolkien am Hut haben, ist, wie seid ihr da hingekommen oder wieso Lotro und warum so lange und was verbindet dich damit?
Ja, wie ich in meinem Text ja schon geschrieben hatte, bin ich durch meine Mutter zu Herr der Ringe gekommen, weil die gesagt hat, bevor du die Filme gucken darfst, musst du erstmal die Bücher lesen. Okay, ja, dann habe ich irgendwie, ja, nach den ersten 30 Seiten dachte ich so, boah, irgendwie wird hier nur erklärt und erzählt, passiert ja auch mal was. Und ich finde, die Kritik muss sich Herr der Ringe definitiv gefallen lassen, ja, wenn du da komplett neu rankommst. Später denkst du, cool, das sind die besten Seiten, weil es ist super interessant. aber ja, so bin ich dazugekommen und dann später auch zu den Tolkien-Tagen. Seit dem ersten Tolkien-Tag dabei in Geldern und später dann da auch die Videospiele gezeigt, weil ich zum Sebastian gesagt habe, ich habe hier alles zu den Büchern, zu den Filmen. Was ist mit den Spielen? Boah, kann ich ja mal was vorbereiten. Und dann habe ich es fürs nächste Jahr einen Laptop mit Herr der Ringe, also Videos zu Herr der Ringe online mitgebracht, irgendwie die Klassenvideos und die Völkervideos und dann noch so ein kurzes Video mit damals, ich glaube, mit Fraps aufgenommen noch und auf einem super schlechten Rechner, also hast du auch irgendwelche Grafikfehler und so gesehen, wo ich dann noch gesagt habe, die sind aber nicht im Spiel, nicht wundern. Und du dann das Spiel gezeigt und da hat mich dann einer angesprochen und gesagt, ja, könntest ja hier auch Let's Plays dazu machen. Okay, ja, habe ich dann mir mal angeguckt, was das so ist und ja, wollte dann damit mehr Spieler zu Herr der Ringe online bringen. Also das ist irgendwie seit Anfang an eigentlich die Mission von dem Kanal und irgendwie sind auch alle anderen Spiele dazugekommen.
Du solltest vielleicht mal erwähnen, was du jetzt dieses Jahr an Hardware aufgefahren hast auf den Tolkien-Tagen, um alle Spiele zeigen zu können. Wie viele Rechner waren da, wie viele Monitore?
Von mir? Oder? Nee, also wir komplett. Hatten. Ja, wir hatten. Der Gaming-Stand ist ein bisschen gewachsen, das stimmt. Mhm. Über die Jahre. Mhm. Da ist zum einen sind da die Jungs von der Endine Group dazugekommen. Also nicht. Das sind nicht die Entwickler, sondern das ist auch ein Discord, der sich mit der Edain-Mod für Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, beschäftigt.
Ja.
Genau, die hatten auch die Idee, ja, wir könnten das ja mal da anbieten, dass man das da anspielen kann. Und so haben wir uns dann zusammengetan. Genau, also ich hatte einen Rechner mit einem Monitor dran, dann noch meine Xbox, wo ein Monitor dran war. Dann hatten wir noch zwei große Fernseher. Auf dem einen lief eine Trailer-Show, auf dem anderen konnte man dann immer hin und her switchen zwischen der Xbox und dem PC. Dann hatten die von der Edain Group drei Rechner dabei. Mhm. Zwei, wo man gegeneinander spielen konnte und einer noch zusätzlich, dass Leute auch mal alleine so ein bisschen da reinschnuppern können. Und dann hatten wir noch die Leute vom Minecraft Middle-Earth-Server am Stand. Die hatten auch noch mal ein Rechner oder ein Laptop, weiß ich gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall auch noch einen Monitor dazu. Und genau, die hatten vor allem aus ihren Bauten 3D-Drucke noch gemacht. Also ich weiß nicht, ob ihr da am Stand wart. Also die hatten Isengard dabei, den Orthanc und was war das andere? War es Minas Tirith? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann sein. Auf jeden Fall waren das die Bauten aus oder von dem Minecraft-Server in 3D-Programm quasi gescaled drucken lassen. Also wenn du ganz genau hingeguckt hast, hast du die Minecraft-Blöcke noch gesehen. Und die Schlümpfe konntest du vielleicht auch noch sehen, das weiß ich nicht, aber ja.
Cool. Die Frage ist, oder was mich jetzt noch interessieren würde, du bist dann, was du ja gesagt hast, deine Mission jetzt mit dem Kanal ist auch Lord of the Rings online für die Leute mehr anzuschieben. Wir trauen uns ja jetzt mittlerweile auch manchmal ran. Ja? Manchmal schaffen wir es tatsächlich zu dritt loszuziehen. Wir sind alles drei Leute, die lange und ausgiebig World of Warcraft gezockt haben. Und dann praktisch in so, also für mich war es tatsächlich, ich habe praktisch nichts anderes gespielt, nur das. Mhm. Und jetzt, wo ich dann praktisch da reingekommen bin, tat ich mich bei so zwei, drei Sachen schwer. Denke aber, das kriegt man auch alles hin. Aber wie war das so bei dir am Anfang, dass du dann gesagt hast, so, boah, cool, hier ist ein Spiel, da kann man rein. Das ist ein bisschen so in die Richtung und da kann man noch ein bisschen mehr machen.
Ich hatte so, also ich stand vor der Wahl, als Schüler hast du ja nicht so viel Taschengeld, WoW oder Herr der Ringe Online, und ich habe bei beidem jeweils eine Testversion gespielt und Herr der Ringe Online ging halt um Herr der Ringe und deswegen war das schon mal ein riesiger Pluspunkt. Warcraft 3 hatte ich auch gespielt und WoW war natürlich in der Schulzeit auch irgendwie in aller Munde. Ja. Aber irgendwer muss es bezahlen und dementsprechend hatten da die Eltern auch noch so ein kleines Mitspracherecht. Und dann war so dann Herr der Ringe Online, dann könnt ihr das auch mal spielen zwischendurch. Am Ende lief es dann so, meine Mutter hat dann meinen Account bekommen, ich habe dann einen neuen gemacht. für beide haben wir damals dann noch jeweils das Lifetime-Abo gekauft, was, glaube ich, damals 300 irgendwas Euro gekostet hat oder so.
Ja.
Aber wenn du dir das halt ausgerechnet hast, hast du das nach anderthalb Jahren, wie nennt sich das, amortisiert?
Nee, amortisiert, ja, so, ja, amortisiert, genau.
Aber war es überhaupt noch lang genug Free-to-Play, dass man das ausnutzen konnte? Weil es ja irgendwann, gab es ja keine Monatsgebühren mehr.
Also ich habe Ende 2007 angefangen. Also 2007 ist das Jahr gestartet. Ich bin ein halbes Jahr danach erst dazu gekommen. Das rechnete sich schon. Das ist bis 2012? Ich glaube, 2012 ist es Free-to-Play geworden.
Ja. Also ich erinnere mich noch, dass wir hatten halt tatsächlich, das war ja dieser Running Gag, dass wir 2007 auf einer Feier, wo wir, glaube ich, so ein bisschen das 10-Jährige von der DTG gefeiert haben oder das Jahr davor von der Tolkien-Gesellschaft. Da war Turbin noch, also als sie noch damals alles anfingen, waren die mit zwei Rechnern da und haben gesagt, ja, oh, ihr seid doch Tolkien-Fans, wollt ihr mal so ein MMO sehen, das was mit Mittelerde zu tun hat? Und wir so, klar. setz mal dahin. Und das ist für mich eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte seitdem. Ich liebäugle immer mit Lotro, weil das Spiel ist eigentlich total geil. Aber weil ich halt Warcraft gespielt habe zu dem Zeitpunkt und da einfach eine Trenngrenze irgendwie gab, ob jetzt mental oder finanziell oder was auch immer, habe ich es nie gemacht. Aber ich habe halt als einer der Ersten in Deutschland dieses Ding da mal zocken können und die anderen Leute von einem Tolkien-Ting. Und es war völlig geil. Und ich dachte mir so, oh Mann, jemand, der sich endlich Mühe macht, tatsächlich die Vorlage zu verwenden und Geschichten dazu zu schreiben, die tatsächlich halbwegs passen. Nicht so wie später, wenn auch sehr erfolgreich und ein sehr gutes Spiel, Shadows of Mordor. Das so überhaupt nichts mit Tolkien zu tun hat, Mann. So gar nicht.
Ja, wir haben halt die Prämisse, und vielleicht seid ihr darauf auch schon gestoßen, aber die Herr-der-Ringe-Spiele haben immer ein Problem. Oder zwei, je nachdem, wie man sieht. Also entweder die Story ist gut, was sie eigentlich grundsätzlich eh schon sein sollte, oder das Gameplay. Aber beides zusammen findest du selten bis gar nicht. Also die Ausnahme sind die Lego-Spiele, zumindest das von Herr der Ringe.
Ja.
Da könntest du jetzt wieder sagen, ja, aber das hat dann den Film als Vorlage, passt also nicht ganz. Und dann hat es auch noch den Humor, auf dem man stehen muss, wobei ich den eigentlich immer lustig finde.
Lego ist völlig geil, ja. Ich liebe die. Die sind total beknackt. Banane. Was? Ja. Warum ist da eine Banane im Spiel, Mann? Erklär mir, was?
Das Schwein ist viel witziger immer bei Margot, indem sie dann so das ganze Gemüse in die Hand drücken.
Ja.
Ja, nee, also das ist halt die eine Prämisse bei den Herr der Ringe Videospielen und die andere, also ich meine, habt ihr jetzt ja bei Herr der Ringe Online gesehen, das Gameplay ist so, naja, schon etwas recht veraltet mittlerweile, vor allem wenn du Warcraft, wenn du auch sowas wie Guild Wars gespielt hast, dann, also eigentlich, ich kenne genug Leute, die sagen, ich spiele Guild Wars, weil ich fasse kein Tapping-MMO mehr an. Also für die, die es nicht kennen, Tapping-MMO ist, ich drücke die Taste Tab und will den nächsten Gegner, drücke wieder meine 1, 2, 3 und dann geht's weiter. So, also so wie WoW, Herr der Ringe Online, Star Wars, The Old Republic und so weiter.
Für mich war der Grund damals nicht, Herr der Ringe zu spielen. Ich habe es auch im Release geholt damals und es fühlte sich so unglaublich träge an zu spielen. Ich mochte die Spielwelt total gerne. Da war auch die Grafik noch ein bisschen akzeptabler als heute ist. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich steuere einen Backstein. Und das hat irgendwie vom Gameplay her überhaupt so keinen Spaß gemacht. Ja, aber ich hatte halt, in WoW hatte ich halt meinen Druiden, der konnte shapeshiften auf Knopfdruck und alles ist irgendwie instant, war snappy. Das hat irgendwie viel mehr Spaß gemacht und auch, ich fand auch die Bandbreite an Klassen und Skills in World of Warcraft da. Wie gesagt, das hat vom Gameplay her hat mich WoW deutlich mehr abgeholt und ich fand das wirklich sehr schade, weil die Welt, das Worldbuilding in Lotro einfach sehr gelungen ist. Ja, ist natürlich nicht ganz authentisch. Ich meine, wir haben neulich, in der letzten Session, haben wir Räuber überführt, wo uns eine Quittung geschrieben haben an irgendeinen Typen im Dorf. Und deswegen konnten wir wissen, dass das die Räuber sind. Ich dachte mir, ja, Quittungen in Mittelerde. Ich weiß nicht, ob Rechnungswesen, doppelte Buchhaltung wirklich so relevant waren im Auenland. Aber ich nehme es mal so hin.
Das kritisiere ich übrigens bis heute, dass es immer noch kein Golf-Minigame gibt. Also das verstehe ich nicht. Müsste es eigentlich, aber aber bezüglich der Grafik ist es ja jetzt besser geworden. Also vielleicht muss man es dafür vorher gesehen haben oder jetzt dazwischen gesehen haben, um es jetzt sehen zu können. Aber jetzt hast du viel, viel, viel mehr hochauflösendere Texturen, als es noch vor einem Jahr war. Das Einzige, was sie noch nicht angepasst haben, ist das Interface. Da kannst du auf 8K gehen und siehst eigentlich kein Interface mehr. Aber ich weiß, da möchte ich kurz andocken, weil ich habe kurz mal bei euch reingeguckt und das Erste, was ich irgendwie, was mir auffiel, war, ja, ich würde ja gerne mein Interface verschieben, aber ich weiß nicht wie. Steuerung,
Hash. Ich habe es mittlerweile rausgefunden und jetzt offline korrigiert, weil es mir doch selber sehr auf den Sack ging.
Weißt du auch, wie du speichern kannst?
Es wird nicht gespeichert automatisch, das würde mich sehr ärgern.
Nein, aber dass du es auf einem anderen Charakter gleich mitbenutzen kannst.
Ach so, nee, ich werde jetzt keinen zweiten Charakter anfangen. Das ist jetzt, glaube ich.
Aber es ist vor allem auf Deutsch eine ganz kurze Formel: / Benutzeroberfläche, Leerstelle aussehen, Leerstelle speichern, Leerstelle und dann der Begriff.
Und das klingt sehr komfortabel, ja. Ganz toll.
Ist auf Englisch noch viel kürzer, ist nämlich einfach nur /UI und dann. Save oder Load und dann der Name. Auf Deutsch einmal.
Ja, gut, okay. Ja, für mich als jemanden, der in World of Warcraft die Hälfte der Zeit am UI verbracht hat und irgendwie 400 Mods hatte, um alles zu optimieren in seinem Interface, sind halt diese anderen MMOs halt auch schon von Anfang an immer, hat die einen schweren Stand bei mir. Wenn ich halt nicht meine 40 Tasten an der Maus benutzen kann, so wie ich möchte, dann bin ich schon mal sauer. Da kann dann halt die Grafik oder das Gameplay noch so schön sein, wenn das UI mich nervt.
Ja. Also die Plugin-Auswahl, also was da aktiv in der Community gemacht wurde bei Warcraft, war halt schon ziemlich beeindruckend. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu Lotro. Ich hoffe und gehe davon aus, dass es da auch eine entsprechende Community gibt, aber für Warcraft waren einfach Sachen dabei. Da konnte ja jeder absolute letzte DAO sich noch Sachen zusammenschrauben, ohne dass er irgendwas kennen musste oder irgendwas eingeben musste. Sondern du warst einfach Plugin, klick, klack, klack und das Ding war fertig. Und da, also das ist eine der nächsten, die ich mir auf jeden Fall angucken werde bei Lotro, ob es irgendwie ein paar Plugins gibt, die mir irgendwas hübscher machen kann. Ja, ja.
Hörst du dich so ein bisschen aus dem Off an, Marcel?
Ja.
Irgendwas?
Ja. Wir haben jetzt den Fehler gefunden.
Mal kurz eine Lembas-Werbe unterbrechen. Testen.
Lembas, da haben wir ja gestern das Rezept gefunden.
Ja, aber im anderen Spiel, ne? Nicht in, nicht in Lotro.
Ach so, okay.
Wir stümpeln uns nebenbei durch Moria durch. Also wir sind nicht die Ersten, die es machen, aber wir spielen Return to Moria. Und ohne Guides einfach nur rumlaufen, gucken, was passiert. Und wir haben gestern Lembas gefunden, was für mich als Elbmasser völlig nutzlos ist, weil ich das nicht essen werde. Aber Opa hat ja weniger Skrupel, was das betrifft.
Genau.
Wir hatten das mal bei einem Let's Play Together damals noch. Haben wir auch eine Folge angefangen mit Was ist ein toter Elb? Keine Ahnung. Ein guter Anfang. Und damit herzlich willkommen.
Ja, das wäre auch was für Seppel, auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Ja, bei Moria habe ich bisher eine Stunde reingespielt, um festzustellen, ich glaube, das ist nicht ganz auf Singleplayer ausgelegt. Oder nur, wenn man sehr leidensfähig ist. Dann, also wenn du sowas wie wir sind hier die ganzen Elden Ring und sowas spielen kannst, dann kannst du das wahrscheinlich auch alleine spielen, weil du entsprechend leidensfähig bist.
Ja gut, Elden Ring natürlich Gameplay ist ja, Return to Moria ist ja wirklich sehr viel, gar nicht unbedingt Grind, aber man bringt schon einige Zeit damit, einfach auf Steinen rumzukloppen. Und wenn man sich das nicht teilen kann mit mehreren Personen, jeweils wer das gerade macht, dann wird es, glaube ich, irgendwann sehr repetitiv. Das
stört mich ja nicht mal. Also ich meine, das kennt man aus Minecraft.
Gut, als MMO-Spieler, ne?
Ja, das auch. Aber kennst du jetzt auch aus Minecraft auch nicht einmal Streamline und dann, Streamminen, so. Um an dein Zeug zu kommen, ist da ja relativ normal. Ja. Aber was mich viel mehr genervt hat, ist dann gegen Ende dieser einen Stunde kamen dann auf einmal die Gegner. Da war ich dann endlich an diesem ersten Camp, wo du dann auch was aufbauen konntest und dann kommen da Gegner und ich denke so, jo, gegen mich allein kommen schon 6 Gegner, wie soll denn das gehen? Ich bin irgendwie dreimal gestorben, bis ich die dann endlich platt hatte, durfte dann gerade wieder alles aufbauen. Und ich gehe mal davon aus, das wird später nicht weniger werden an Gegnern, sondern eher mehr und häufiger. Also
es scheint nicht 1:1 zu skalieren mit der Anzahl an Spielern. Wir hatten auch, wenn wir zur Zeit zu dritt, zu viert waren, halt auch 5, 6 Goblins, die gekommen sind. Das ist, glaube ich, auch immer eine Frage der Ausrüstung. Sobald du das erste Schild und die erste Waffe hast, dann sind die eigentlich keine Herausforderungen mehr. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir da an irgendwas jetzt scheitern würden in puncto Gegnerstärke. Ja. Sobald du zu zweit unterwegs bist und einer blockt und der andere haut drauf, ist das eigentlich alles relativ easy machbar.
Ja,
deswegen, also ich glaube, das ist ein Spiel, wenn du Freunde dabei hast, dann geht das deutlich flüssiger und macht mehr Spaß. Und
das war auch unsere Quintessenz aus unserem Review. Nicht alleine spielen, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist darauf ausgelegt. Weil du mit 2, 3, 4 Leuten unterwegs bist, macht es schon Laune. Weil dann kannst du ein paar Sachen ausprobieren. Hm. Der eine kümmert sich um die Basis, der andere geht Kohle schürfen. Der dritte läuft halt rum und guckt, wo er irgendwelche neuen Dinge findet, die man anderen teilen kann. Das macht dann schon ein bisschen Laune.
Oh, du hörst dich besser an schon mal, das Räuspern.
Ich hoffe, dass ich mich besser anhöre.
Das war die Schwierigkeit.
Ich habe wirklich in den letzten Wochen ein Händchen mit Technik zerstören. Laptop und Zahnbürsten und keine Ahnung was. Also elektrische Zahnbürsten natürlich. Und ich glaube, gerade ist mein Kopfhörer abgeraucht.
Oh.
Also es macht irgendwie so Plöcken und ich dachte mir so, oh, habe ich irgendwas rausgezogen? Title of your Sextape. Und offensichtlich ist mein Hardware gerade abgeraucht und ich muss mich jetzt mit Bluetooth behelfen.
So vielleicht Gremlins im Haus, Marcel.
Ich bin mir nicht ganz sicher, Ich glaube, das Jahr 2023 möchte mir gerne den Mittelfinger zeigen.
Du aber kommt noch zurück Exorzisten. Oder einen Kammerjäger.
Dann frage ich mal Celebrimbor aus Shadows of Mordor.
Tja. Nicht, dass da irgendwelche Wiesel in deiner Wohnung frei rumlaufen, alles kaputt nagen.
Mhm. Woher wüsstest du denn, dass ich Wiesel bei mir in der Wohnung habe, Seppel? Ja?
Hast du eine andere Erklärung für die ganze technische Schwierigkeit, die du hast? Meine Theorie ist jetzt genauso valide wie alle anderen.
Das ist korrekt. Opa, was meinst du denn dazu?
Ach, Wiesel hört sich gut an. Alles andere würde so seltsam klingen.
Hey, ich habe Wiesel.
Auch eine schöne
Krankheit. Ich war gerade bei Return to Moria, ne? Oder wo wart ihr gerade?
Genau. Ja, wir haben
ja, genau.
Festgestellt, ist nichts für Singleplayer, aber in der Gruppe macht es halt schon Spaß. Ich bin jetzt der Vergleich zu den Genre-Klassikern wie Valheim oder sowas. Ne? Die habe ich nicht gespielt. Weil das prinzipiell nicht unbedingt meine Art von Games ist. Ja. Weil ich auch selten Multiplayer-Spiele spiele. Mir ist einfach der Aufwand, mich abzusprechen mit Leuten zu hoch. Aber jetzt, wo man das halt hier als Projekt macht von unserem Podcast und wir uns da die Zeit nehmen regelmäßig, sagt, das macht schon Spaß, da rauszufinden, was man sich freischalten kann, wie die Dinge funktionieren.
Ja, ich bin da ja noch eher klassisch unterwegs in Minecraft. Und ja, da kann man auch die Optik ändern. Aber genau, da wollte ich noch kurz zu sagen, jetzt nochmal Sprung kurz zurück zu Marcells Aussage. Wer noch weiß, was wir vor 10 Minuten gequatscht haben. Nee, und zwar nennt sich die Seite lotrointerfaces.com.
Cool, vielen Dank, werde ich reinschauen.
Da gibt es Mods und ja, andere Optiken auch. Ja. Und es gibt auch einen Launcher, ich glaube auch so einen Mod-Launcher quasi, dann den kannst du hier runterladen und mit dem kannst du dann immer auch die Plugins up-to-date halten, ohne dann jedes händisch
verwalten zu müssen. Ja, immer nachstellen zu müssen, genau. Ja.
Also es geht schon.
Man könnte ja generell jetzt die Frage in den Raum stellen, es gibt ja Leute, die seit vielen Jahren sagen MMOs und die Variante dieser Spielart ist eigentlich, war eine Phase in der Entwicklung der Menschheit und jetzt ist das Thema durch. Weil Leute zocken heute mehr und geben mehr Geld aus auf ihren Handys, als sie für ein MMO ausgeben, beziehungsweise die Leute sitzen nicht mehr zu Hause am Rechner und zocken, sondern wenn, haben sie eine Konsole oder sie haben ihr Handy. Und Seppel wird mir, da hat mehr Daten in der Hand, aber ich glaube, Mobile Gaming macht mittlerweile recht unglaublich viel Kohle, dass Leute da sehr, sehr viel investieren und nicht mehr die großen
Triple-A. Ja, also es ist tatsächlich so, dass MMOs auf dem absteigenden Ast sind. Das hat aber weniger mit Mobile Gaming zu tun, sondern einfach, dass das Genre als solches seit 15 Jahren stagniert, kreativ. Das vielleicht damit zusammenhängt, dass es immer noch World of Warcraft gibt, die jeden anderen Konkurrenten ersticken durch die Milliardenumsätze, die sie halt machen und sich daran orientieren muss, so ein bisschen. Aber sonst, wenn du guckst, was an MMOs rauskommt, die folgen immer noch sehr, sehr oft derselben Formel und trauen sich selten, was Neues zu machen. Dann hast du halt neue Genres, wie zum Beispiel jetzt Minecraft, wie Valheim oder wie Dota, League of Legends, die einfach neue Arten des Online-Gamings etabliert haben und die jetzt halt die großen Tiere in der Arena sind. Und auch da wird es irgendwann der Fall sein, dass irgendwas Neues rauskommt, wie zum Beispiel Fortnite oder Battle Royale Games. Die waren ja auch mal für 2-3 Jahre der heiße Scheiß. Und diese Zyklen hast du halt und die MMOs halten sich halt noch, weil es genug alte Säcke gibt wie uns, die halt sagen, ich finde das halt vor 20 Jahren total cool, also bleibe ich dabei. Ja. Aber die Kids, die brauchen halt Dinge, in denen ein bisschen mehr passiert, ein bisschen mehr Action ist und wo man halt die Technologie, die es mittlerweile gibt, auch wirklich ausnutzt.
Ja, ich meine, du kannst es ja immer sehen, also Ende der 90er waren es die Strategiespiele, die groß gehypt waren und davor waren es die Adventures, also Adventures, dann Strategiespiele, dann kamen die Actionspiele mit GTA und so weiter, dann kam dann schon sowas wie LOL und so weiter. Dota,
Sport geht immer. Das ist erschreckend, muss ich sagen. Also was EA da jedes Jahr einfährt, was ihre Scheiße angeht, ist unglaublich.
Tatsächlich gibt es Leute, die spielen halt nur FIFA. Die sehen sich gar nicht als Gamer, aber die mögen halt FIFA, weil es halt Fußball ist. Oder halt parallel dazu halt NFL, Madden, wie es heißt.
Ja, ja.
Aber FIFA ist halt schon größer. Also es gibt Leute, die haben eine Konsole nur wegen FIFA und die würden kein anderes Spiel anfassen, weil es einfach blöde ist zu zocken. Das machen halt nur kleine Loser, aber FIFA ist okay. Ist ein bisschen strange, aber mein Gott.
Sie haben den Vorteil, sie haben gleich den Blu-ray-Player mit drin. So, Spaß den Gerät wieder. Aber das stimmt schon, dafür wegen einem Spiel eine Konsole anschaffen ist krass. Wobei man sagen muss, das sind dann auch die Leute, die jedes Jahr wieder zur Kasse gehen und sich das nächste Ding holen, weil sie sagen, ich spiele ja nur das. Ja. Für alle anderen
Ich bin immer noch fasziniert vom Microsoft Train Simulator, dass der jedes Jahr rauskommt, oder dieser Flughafensimulator. Ehrlich, dass sie mittlerweile halt wirklich die kompletten Konsolen und die Fähigkeiten da rausholen und ich kann jetzt, wenn ich möchte, jeden Flughafen der Welt anfliegen, wenn ich da Bock drauf habe. Ich kann auch jeden scheiß Dreckszug langfahren der Welt, wenn ich möchte. Und dafür gibst du halt richtig Asche auf, weil das nächste Add-on ist irgendwie, keine Ahnung, Sauerland West. Und die hattest du noch nicht, also kaufst du dir Sauerland West, Mann. Und ich freue mich für diese Menschen, dass sie so begeistert davon sind. Und ich sitze da und schlage mit dem Kopf, mit dem Stirn auf den Tisch und sage, Junge, wo sind die Independent-Labels, die geilen neuen Ideen, die geilen Games? Nee, ich kriege auch noch die letzte Dampflokomotive.
Also der Indie-Markt ist aktiv wie noch nie und der macht den Umsatz wie noch nie. Es kommen so viele Games raus wie noch nie und da ist richtig, richtig viel cooles Zeug bei. Also es gibt für mich keinen Grund mehr, AAA zu spielen.
Ja, wobei man da eben auch nachsuchen muss. Das ist so der Nachteil. Also wenn du
Distributionswege sind anders, ne? Die Distributionswege sind einfach mittlerweile anders.
Du wirst halt keine Werbung im Mediamarkt dafür sehen, korrekt. Genau. Aber wenn du halt jemand bist, der zockt und du gehst mal auf Steam und Steam runterzuladen ist jetzt nicht wirklich kompliziert, dann wird dir viel angezeigt. Dann kommst du irgendwann in dieses Rabbit Hole rein und dann musst du schon deine Quellen finden, die neue Indie-Games zeigen. Und das ist ja das Schöne, wenn du
Kuratoren hast du das dann.
Genau. Also es gibt halt so 2-3 Channels, wo ich halt weiß, die zeigen Spiele, die mich interessieren könnten. Und dann guckt man ab und zu nach, ist da was Neues bei oder nicht. Und dann war's das.
Ja.
Aber ich sag sowas wie das neue Battlefield oder so, kein Bedarf.
Ja, aber da bin ich ja genauso wie jetzt bei Dota halt einfach. Das ist halt genau der Punkt, dass die Distributionswege sich ändert haben, dass du sowas hast wie den Steam-Stale-Shop und dass du Epic hast und du kommst ja da schon irgendwo hin, aber wenn ich Steam aufmache und ich gebe irgendwie einen Namen ein oder irgendeine Idee oder irgendwas, dann kriege ich ja 3000 verschiedene Scheiße angezeigt. Die Suchmaschine ist begrenzt fähig oder gut und ich weiß auch gar nicht genau, was ich suchen soll. Nein. Und dann hast du natürlich Leute auf YouTube oder mittlerweile natürlich auch TikTok, die dir eigentlich genau das geben können. Also da ist wirklich dieses Prinzip, dass Leute da Sachen empfehlen. Die sind da mittlerweile eigentlich der große Renner. Weil ich wüsste jetzt nicht, wenn ich nicht durch Zufall Freunde oder Freundinnen habe, die auf ihrer Playse oder auf, keine Ahnung, einer anderen Konsole dieses total chillige, ruhige Spiel, in der Strichfiguren durch Wüstenlandschaften Sternen folgen und sie einsammeln, mir denke, oh, wie geil, das ist total geiles Game. Ich möchte damit jetzt ein Wochenende verbringen und das ist wunderbar. Und es kostet 4,99. Also mache ich das. Aber du musst die ja erstmal finden. Ja. Gerade die Indie-Games haben ja auch nicht alle Möglichkeiten.
Steam ist gar nicht mal so schlecht in der Empfehlung neuer Spiele, wenn du bereits eine Bibliothek hast und Spielzeit hast. Da ist Steam gleich mal so unklar mit den Algorithmen. Da sind die Empfehlungen zusammen halt mit den Bewertungen, die du halt auf Steam immer hast. Die Trefferquote mittlerweile bei mir gar nicht mal so gering. Ist aber noch total viel Rotze bei, die mir angezeigt wird, aber die wird auch meistens kacke bewertet auf Steam. Also da kann man schon gut nachfiltern.
Ja.
Aber dazu brauchst du erstmal ein paar hundert Spiele, die du auch gespielt hast, bis Steam merkt, das sind die Sachen, die du magst und das sind die Sachen, die andere mögen, die das auch schon gespielt haben.
Bin ich froh, dass Steam nicht alle Herr-der-Ringe-Spiele hat, weil sonst wird bei mir nur das angezeigt werden, weil ich ja jedes Mal einmal angespielt habe.
Ja. Geil.
Aber das habe ich ja für die Tolkien-Tage 2020 hatte ich das ja gemacht und in jedes quasi eine Stunde reingespielt, bis auf die Text-Adventures, die habe ich dann mal zusammengefasst, weil das wäre, glaube ich, dann doch also eher was für Hardcore-Fans gewesen und die machen das dann doch eher selber.
Ja.
Also da war ich froh, dass wir die 90er in einem Abend abwickeln konnten. Die Spiele waren halt ja, also da hast du das wieder das Problem gehabt, du hast jedes Herr-der-Ringe-Spiel angemacht und wusstest, wie die Story ist. Ja, ist halt Herr der Ringe. So, okay. So, bis auf den Hobbit. Aber ansonsten
Hey, Guinness Buch der Weltrekorde-Eintrag für die literarische Vorlage mit den meisten Videospielumsetzungen. Der Herr der Ringe.
Echt? Ach, siehst du, das wusste ich nicht mal.
Ja,
Mann. Ja, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Aber ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Herr der Ringe, die Gefährten. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt damals, 2001.
Ich glaube, ich habe es mal in der Hand gehabt, aber nicht wirklich gezockt. Ja.
Also heutzutage spielt sich das auch eher so, naja. Und ich glaube, die GameStar hat irgendwie eine 34 gegeben, also 34% von 100. aber ich fand die relativ akkurat umgesetzt für damalige Verhältnisse. Konnte ich aber auch erst im Nachhinein so bewerten. Nachdem du dann alles mal gespielt hast, konntest du dann auch sagen, okay, im Vergleich dazu ist das aber doch wieder näher dran als der andere Rest. Und da bestätigt sich dann wieder diese Sache mit, da war die Story gut, das Gameplay aber nicht.
Ja, ich meine, Schlacht um Mittelerde ist halt irgendwie ein Strategiespielchen, das ich irgendwie auch bis zum Umfallen gezockt habe damals. Und ja, das war einfach ein geiles Game in sich, dass das natürlich im Endeffekt hauptsächlich Skins von, also halt die Figuren waren natürlich, die Rohirrim konnte man erkennen, wie aus dem Film. Man konnte die Orks erkennen, wie aus dem Film. Also das war einfach ein richtig geiles Strategiespiel mit ein bisschen Tolkien-Pomade irgendwie auch draufgeklatscht und das war's. Also da hätte jetzt nicht gesagt, Tolkien hätte gesagt, das war ein geiles Spiel, das ich mir so wünsche. Aber das ist tatsächlich wirklich der Running Gag unter den Fans mittlerweile, die halt sich mit dem Zocken bei Mittelerde ein bisschen beschäftigen. Entweder kriegst du ein geiles Spiel oder kriegst du eine geile Story. Ich befürchte sogar, dass Gollum, wenn man das durchspielen würde, eine richtig geile Geschichte haben würde.
Das mittlere
Management in Barad-dûr. Ich möchte das mittlere Management in Barad-dûr kennenlernen.
Barad-dûr war geschichtlich und vom Setting her kompletter Vollrost, hatte nichts mit Ringe zu tun. Das war eine Katastrophe. Und ich bin mir sicher, dass es nicht besser geworden ist anschließend.
Also ich weiß ja nicht, ob ihr die Chance war dieses Jahr. Dieses Jahr war Dedelic bei uns auf dem Tolkien-Tag, ne? Genutzt habt, mit denen mal zu quatschen. Aber ich habe es gemacht und die haben mir halt auch gesagt, naja, was passiert, wenn aus einem Projekt, was eigentlich auf AA angelegt oder ausgelegt ist, der Publisher kommt und sagt, nee, wir machen da jetzt mal AAA draus, egal was ihr habt, wir pusten hier mal ein bisschen rein, pusten da mal ein bisschen rein und genauso fühlt sich das halt stellenweise an. Da kann kein, also aus einem AA kannst du kein AAA machen, wenn du nicht...
Es ist auch für ein AA-Spiel, es ist halt nicht adäquat umgesetzt. Man merkt einfach, die hatten zu wenig Zeit.
Da zu ist wenig kein Zeit Polish, und zu wenig
da ist,
Leute.
Da ist, das Gameplay ist halt nicht smooth, das ist hakelig, die Steuerung geht einem auf den Sack vom ersten Moment an. Das Level-Design ist nicht rund, es passt A nicht in die Welt, es macht B auch keinen Spaß zu erkunden. Dieses Spiel hätte mindestens 2 Jahre weiter Zeit gebraucht, damit es halt in einen brauchbaren Zustand kommt. Und das war tatsächlich ganz vielen Leuten schon beim ersten Trailer klar und dem Erscheinungsdatum, was angekündigt wurde, dass das so in der Form, wenn das der Trailer ist, das Spiel halt nichts werden kann. Und das hat sich noch bewahrheitet, leider. Wir hatten da, glaube ich, wann war das? 2022, unser Preview auf 2023 gemacht. Da hatte ich ja schon mal Bedenken geäußert auf Gollum, dass der Trailer nicht so aussieht, als wäre das Spiel qualitativ brauchbar. Und war auch dann der Fall. Und inzwischen weiß man ja auch, dass das ja genauso gelaufen ist. Also die Dedalic wollte mehr Zeit, weil die wussten, ihr Spiel ist nicht fertig und dieses Spiel ist auch qualitativ nicht gut. Und der Porsche gesagt, ist uns egal, das kommt jetzt raus, dann ist Feierabend. Und für mich wirkt das halt so, weil ich das auch aus eigener Erfahrung kenne. Wir hatten eine Firma, die war sehr gut darin, Adventure-Games zu machen und hat dann versucht, ein 3D-Action-Game rauszubringen. Und es fehlt die Expertise im Team, um frühzeitig zu erkennen, was läuft gut, was läuft schlecht. Und hat darauf wahrscheinlich sehr viel Zeit vergeudet, die hinten raus einfach klar gefehlt hat. Und Zeit ist auch gleich Geld im Entwicklungsprozess. Und dann, wenn du schon einen Publisher verkaufen musst, obwohl du selber Publisher bist, dann ist eigentlich schon klar, dass da ziemlich viel schiefgelaufen sein muss.
Und der Shitstorm war ja auch selbst gemacht. Also, die Ankündigung von dem Spiel kam ähnliche Zeit wie die Ankündigung von der neuen Unreal Engine. Und im Trailer haben sie davon gesprochen mit der neuesten Unreal Engine.
Ja.
Und das hat die Presse vermischt. Und dann hieß es nur noch, Gollum kommt in Unreal Engine 5. Und ja, so, das soll Unreal Engine 5 sein? Das sieht aber, war ja auch nicht. Haben sie auch nie behauptet. Sie haben es aber auch ehrlicherweise nie zurückgenommen, weil das ist natürlich auch schwierig.
Ja, gut.
Zu sagen, Entschuldigung, wir sind doch schlechter als,
Ja, aber gab ja diesen großartigen Bericht, den habe ich jetzt auch gerade verlinkt, wo sie auch zum Beispiel einfach mal die Statistiken gezeigt haben, was haben andere Publisher, was machen andere Developer, wie viele Leute brauchen sie, 200-300 Mann und Frauen müssen da arbeiten und Gollum hatte 70 oder 80. Also da war einfach die Man- und Woman-Power konnte einfach überhaupt nicht mal ansatzweise das liefern, was so ein
Spiel hätte dann aber auch Management, dass man das erkennt. Wie gesagt, wenn du die Expertise hast in deinem Team, dann kann halt dein PM sagen, was wir haben, was wir vorhaben, ist mit der Mannschaft nicht umsetzbar, wir müssen entsprechend hier und da Sachen zurücknehmen oder wir müssen einfach mehr Leute einstellen.
Ja.
Wenn du nur 3 Jahre lang entwickelst und du bezahlst halt 70, 80 Leute, das ist ein Produkt, was aber keinem gefallen wird, dann ist das einfach schlecht.
Plus?
Dann kannst du nicht sagen, ja, andere haben halt 300 Leute, ja, aber dann Das hättest du ja vorher wissen können. Das ist mehr Recherche. Das ist halt.
Plus die Hälfte der Angestellten waren nur Studenten.
Ja, also das ist ja auch nicht so, dass die gegründet wurden vor 2 Jahren und dann gesagt haben, oh, hat nicht funktioniert, sondern die existieren schon ein paar Jährchen. Und hätten eigentlich wissen müssen, was du benötigst. Also das Wissen und dein eigenes Nichtwissen hättest du eigentlich schon haben müssen und sagen, wir brauchen jemanden, der schon mal gemacht hat, der uns sagen kann, wie läuft das eigentlich.
Ja.
Und das wurde verpasst.
Aber ich meine, Blizzard ging es ja ähnlich. Also im Grunde kannst du Daedalic und Blizzard gleichsetzen, nur dass Daedalic jetzt als Publisher oder als Entwickler nicht mehr gibt, Blizzard schon noch. Aber das war ja auch von den Herzensleuten bei Blizzard, die sagen, so, und wir veröffentlichen nur Spiele, auf die wir selber Bock haben. Und es muss eine gewisse Qualität haben. Das ist über die Jahre durch den Einfluss von Activision immer weniger geworden. Und
ja, ich habe gearbeitet Blizzard, als Activision eingestiegen ist. Und wir alle so, oh Gott, nein, das wird nicht gut ausgehen. Und an der Anfangszeit hast du es noch nicht gemerkt, weil immer noch die 3, 4 Jungs, die erstmal gerade gegründet haben, das Unternehmen, noch in der Geschäftsführung waren. Ja, nach und nach sind die alle gegangen. Und man kann sich natürlich denken, so im Nachhinein, dass sie gegangen sind, weil sie mit vielen Entscheidungen, die über ihnen getroffen wurden, halt nicht zufrieden waren. Und sie gewusst haben, dass irgendwann wird ihr Einfluss halt das nicht mehr aufhalten können, was für Activision entsteht, nämlich für Profit über Spielqualität. Und nachdem die weg waren, sind alle Schleusen eingerissen. Da war ich auch schon lange raus aus der Firma, als das wirklich, wirklich hart den Bach runterging.
Warst du im Support oder wo warst du?
Ja, im Support habe ich gearbeitet.
Ja.
Von 2007 bis 2010. Nee, in Irland.
Ah, okay.
Wir waren outgesourced erst an Customer Support Unternehmen in Nähe von Dublin.
Mhm.
Und weil es ganz gut funktioniert hat, hat dann Blizzard das zweite Büro neben Paris dann in Cork aufgebaut. Hauptsächlich mit Mitarbeitern, die halt vorher in Dublin waren.
Mhm.
Und da war ich dann halt insgesamt 3,5 Jahre. Mhm. War eine sehr lustige Zeit. Aber es ist doch nichts, was man sein Leben lang machen möchte, glaube ich.
Ja, ich meine, ich war auch 14 Monate bei Ubisoft in Newcastle, auf First-Level-Support und habe da aber einiges an Wissen mitnehmen können. Also die haben ihre Leute wirklich gut geschult, muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Mal davon ab, dass sich meine Rechtschreibung unglaublich verbessert hat, weil deren Quality-Assessment-Team da schon sehr auf die Finger geguckt hat. Was so Komma-Regeln und sowas angeht.
Ja. Mir hat damals der Name geholfen. Also wenn bei Blizzard war es, natürlich bei allen anderen Gaming-Companies in Europa so, oh wow, Blizzard, weil der Name damals auch wirklich noch Gold wert war. Und darüber meine weitere Karriere in der Gaming-Industrie aufbauen können, über weitere 13 Jahre.
Ja.
Also das Wissen, was du, war natürlich auch da, aber wie gesagt, hauptsächlich war der Name Blizzard, der mir die Türen geöffnet hat dann später für weitere Jobs.
Ja, absolut. Also wir hatten auch einen Kollegen von Blizzard, wir hatten auch einen Kollegen von EA und der von EA hat gesagt, ach, die Rainbow Six Siege-Kunden, das ist doch ein Witz gegen die FIFA-Kunden. Was das Aggressionslevel angeht.
Oh ja. Ich habe meine Kunden danach eingeteilt, was für eine Rasse, Klasse sie gespielt haben. Also du wusstest halt, Leute, die Schurken spielen, sind einfach totale Assis. Das sind die Pöbler. Und die Nachtelfenjäger, das waren wirklich die Dümmsten der Dümmsten. Das war immer erstaunlich. Du hast ein Gespräch und dann hast du gesagt, das ist garantiert ein Nachtelfenjäger. Machst du den Account auf und ja, genau so war es.
Ja, gut.
Und ich glaube, ich habe auch Korrelationen zwischen Intelligenz des Kunden und dem Vornamen irgendwann rausgehabt. Das war dann.
Ich hatte dafür mit Kiddies zu tun, ne? Mit Rainbow Six Kiddies. Eher, die dann, also wir durften sie supporten, wenn wir die Erlaubnis von den Eltern hatten. Aber erstmal war dieses Jahr, bist du denn schon 18? Ja, wann bist du denn geboren? Genau. Und ich habe 2017 da gearbeitet. Also eigentlich das Zurückrechnen wäre jetzt nicht so schwierig gewesen, aber haben sie irgendwie nicht hinbekommen. Wenn sie dann ankam mit irgendwas 92, habe ich gesagt, dann bist du aber älter als 18. Klick. Also, ja, Entschuldige, Marcel, was wolltest du?
Nee, überhaupt kein Problem. Ich habe nur gerade gedacht, dass ihr jetzt gerade über den Support gesprochen habt und so ein bisschen die Erwartungshaltung, die man natürlich über die Jahre Erfahrungen aufbaut, mit wem man da spricht in der Regel. Ich frage mich ja schon seit einiger Zeit, weil ja dieser Running Gag ist, ne, entweder haben wir ein gutes Spiel oder wir haben eine gute Story. Gibt es irgendein Genre? Weil ich glaube, es in schon fast allen Genres ist eigentlich irgendwie Mittelerde mal gelandet. Gibt es irgendein Genre, wo man das Gefühl hat, dass Tolkien besonders gut reinpassen würde? Weil ich muss jetzt sagen, dieses Survival-Game, es ist super witzig. Ich habe jetzt auch den beiden jetzt schon ein, zwei Mal irgendwie zugeguckt. Und es macht super, es ist einfach natürlich witzig, weil ich die beiden kenne und ne, Smalltalk und so weiter. Aber das macht schon Laune und so ein bisschen da meinen Abend zusammen verbringen mit Freunden, kann ich mir bei dem Game super vorstellen. Aber das ist jetzt nicht so eins, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich so gut, dass ich jetzt die nächsten Monate damit verbringen will. Wo Lotro den Vorteil hat, ich würde gern jede Sidequest irgendwo mal durchlesen und gucken, was sie da geschrieben haben.
Keine einzige Quest, Mann.
Ja, Junge, doch nicht mit meinem. Ich mach das mit Loldik. Loldik liest alles. Das ist natürlich logisch mit meinem Main-Char.
Ja, ich wollte gerade sagen, du musst, oder du guckst dir einfach meine Videos an, dann kriegst du sogar vorgelesen in unterschiedlichen Stimmen. So.
Ist mir schon aufgefallen. Aha.
Es war ein bisschen nervig, vor allem, wenn du dann Minen von Moria gemacht hast und läufst durch Moria und sprichst einen Zweck nach dem anderen. Wie sollst du denn da Unterschiede machen?
Ja, es ist sehr schwierig, ja. Sie sind ziemlich einseitig da in ihrer Spezies, ja, ja, ja.
Ja, ja nun, also.
Hallo, Mensch, du hast eine Streitaxt. Ich habe hier eine Pickaxt. Möchtest du vielleicht unsere Axt tauschen?
Ja, und dann wird Pokémon draus oder irgendwie so. Nee,
Ja, Pokémon, also wird ja auch, funktioniert auch nicht so wirklich zur Mittelerde, finde ich. Also durch Mittelerde als Karte, als Map irgendwo draufzulegen und dann so Gamepoints zu haben, wo du dich prügeln kannst.
Dafür hast du aber echt viele Pets in Herr der Ringe online mittlerweile. Sogar die Corgis von der Queen, wenn du in Anführungsstrichen so willst. Da ist schon
das ist weniger eine Frage des Genres, sondern mehr des Konzepts, weil. Das Schöne an Gaming ist ja, dass du deine eigene Geschichte schreibst. Also deine Entscheidungen beeinflussen dann halt, wie es weitergeht.
Ja.
Was natürlich mit der feststehenden Geschichte wie Herr der Ringe halt nicht funktioniert. Weil wenn du sagst, ich möchte jetzt halt nicht über Karadras gehen, sondern einfach, was passiert, wenn wir Süden gehen und durch Rohan?
Ja. Was passiert, wenn ich die Adler nehme?
Genau, was ist, wenn ich die Adler nehme? Genau, was ist, wenn ich die Zugbrücke baue über den Sirion? Dann wird einfach eine andere Geschichte draus. Und aber sobald du die Geschichte verlässt, sagst du dich als Tolkien-Fan, ist aber falsch. So darf das nicht sein. Ja? Die sind ja da lang gegangen. Oder wenn du halt, wie zum Beispiel in Schlacht um Mittelerde, du spielst halt die Orks, das kannst du ja nicht verlieren. Das ist ja sehr blöde, wenn du halt super spielst, am Ende des Spiels sagst, ja, cool gemacht, aber trotzdem hat Gondor gewonnen. Weil so ist ja die Geschichte.
Du kannst ja auch schaffen, dass, also Gandalf überlebt den Balrog, also du musst ja gegen den Balrog sogar gewinnen. Das ist schon der erste. Und dann später Boromir kannst du ja auch retten.
Ja, stimmt.
Also, ja, das sind dann halt so die Problematiken des jeweiligen Genres. Aber ich würde trotzdem sagen, die Echtzeitstrategie oder auch die Rundenstrategie passen eigentlich ganz gut nach Mittelerde.
Ja, weil die, glaube ich, einfach die Erwartungshaltung beim Spieler halt so bauen, dass du eben nicht der Geschichte folgen musst, wenn du die Bösen spielst. Wenn du jetzt natürlich einfach das nachspielst, was die Gefährten machen oder was die guten Reiche machen, dann kannst du ja diese Schlachten gewinnen.
Ja.
Dann läuft die Geschichte, wie sie läuft, nur umgekehrt halt nicht.
Aber
sobald du das Ganze mehr wie ein Rollenspiel aufbaust und mehr charakternah bist und storybasiert, dann ist es natürlich dann schwierig, diese Diskrepanz aufrechtzuerhalten. Dann musst du dich sehr sklavisch dran halten, was passiert, was dann im Gameplay nicht so gut tut. Oder du sagst, halt, Gameplay ist viel wichtiger, dann ist es so bei Shadows of Mordor. Du sagst hier, Hauptsache ist geiles Gemetzel und die Story muss ja in irgendeiner Form den Quatsch hier anpassen.
Ja.
Wo ich auch sagen muss, da zum Beispiel sowas wie Lotro. MMOs sind ja aufgrund ihrer technischen Voraussetzungen relativ statisch. Da kannst du ja einerseits die Charaktere sein lassen, aber weil du wirklich Einfluss auf die Welt an sich hast, weil du spielst ja mit 5000 anderen Leuten, kannst nicht einfach deine eigene Geschichte schreiben und die anderen können ihre nicht mehr schreiben oder so, kannst du weiterhin relativ nah dranbleiben an dem, was die Welt eigentlich vorgibt. Und deswegen klappt, glaube ich, Lotro auch ganz gut in der Hinsicht.
Ja, ich glaube, mit der größte Erfolg für das Spiel war, als sie Phasing eingeführt haben. Also sprich, du bist in einer anderen Zeit als, also Marcel zum Beispiel, ja, weil du bist schon 5 Quests weiter und siehst deswegen an dieser Stelle eine Person stehen und er guckt dahin, mit wem redest du? So, die Person steht halt noch nicht da. Aber das macht halt viel aus, finde ich. Und ja, also sie haben da schon, du merkst einfach, finde ich, bei Herr der Ringe Online die Liebe in jedem Detail. auch wenn, wie gesagt, die Grafik vielleicht noch nicht überall ausgebessert ist, gibt doch den einen oder anderen Boden oder so, wo du denkst so, jau, ist das jetzt hier Gras oder Matsche? Was soll das darstellen? Aber ansonsten, wenn man darüber hinwegsehen kann und, wie Marcel auch schon gesagt hat, sich in die Questtexte eher verliert, dann siehst du über das Gameplay eigentlich relativ hinweg. Oder du nutzt es zur Entspannung, einfach weil es so repetitiv ist, kann man, finde ich, dabei auch recht gut runterfahren. Aber du kannst auch so Klassen nehmen wie jetzt zum Beispiel den Schläger oder den Seefahrer, finde ich. Die sind beide sehr modern. Und der Schläger, der hat von den Attacken her einfach, finde ich, so einen Impact. Da habe ich das Gefühl, als würde ich ein 3D-Diablo spielen. Also das ist, macht einfach Laune wegen diesem Impact, wo du siehst, bam, das macht dann schon Laune. Also, ja,
ich, aber glaube ich, glaub, beides Klassen, die bezahlt werden müssen, oder? Weil ja, wir drei aktuell noch rein Free-to-Play unterwegs sind.
Ja gut, ihr seid ja ab dem Moment Premium, wo ihr den ersten Cent ausgibt. Ne? Ja. Also da noch ist ja Black Friday. Also ich weiß nicht, ob wenn die Podcast-Folge erscheint später, ob der dann noch ist. Aber noch ist Black Friday und vielleicht ja für den einen oder anderen ein Grund. Oder ihr wartet einfach, bis das nächste Mal wieder alle Questgebiete irgendwie gratis verschenkt werden oder so Geschichten. Haben sie ja jetzt auch schon öfter gemacht. Ja. Größter Nachteil, finde ich, bei Herr der Ringe Online ist der Ping. Halt, die Server stehen in Washington oder bei Washington und die deutschen Spieler sind halt 100 Millisekunden hinterher. Was ja vielleicht auch schon gemerkt habt.
Das war jetzt bis Level 12 nicht so relevant.
Ja. Das ist uns nicht so aufgefallen. Nee, das will also unseren
ersten Boss legen, ja.
Okay. Und ganz ehrlich, der Opa bleibt auch bei 0 Millisekunden Ping in Bodeneffekten stehen. Das ist also auch
genau
nicht
so ganz,
kein Make-or-Break-It-Feature für uns.
Nein, das ist der Klassiker aus WoW. Ich bin sehr träge in der Bewegung. Wovon ich gestern bei Return to Moria nicht einmal gesteamt wurde.
Ja, das stimmt. Das hat nur mich erwischt gestern.
Ja. Black Friday Deals sind nur bis zum 27. Also wir nehmen auf am 27. Das heißt, ja, das wird die Leute dann leider nicht mehr erreichen. Aber ich denke mal, dass Lothro auch wieder mal ein paar Aktionen macht. Da einfach
wie jeder, der im Gaming ist, weiß, dass es auch zu Weihnachten wieder hohe Rabatte auf alles gibt. Von daher einfach ja 3 Wochen warten und man kann genauso viel sparen wie heute auch.
Ja, vermutlich.
Doch, von Lothro-Newsletter. Also mein Gott, da trägt man sich ein, fertig ist.
Ja. Und bezüglich dem Guten und dem Bösen, das haben sie ja, finde ich, auch smart gelöst bei Herr der Ringe Online, indem du eben das PVMP, also das Player versus Monster Player hast. Und die haben eben ihre, ich glaube, es sind mittlerweile 2 Gebiete, wenn ich, oder? Haben sie das zweite nie veröffentlicht? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, die Ettenöden ist so das Hauptgebiet. Da kannst du dann für einen Troll zum Beispiel Zwergenbärte sammeln, Hobbitfüße und Elbenohren.
Ja, geil.
Finde ich sehr witzig. War ursprünglich auch eine Idee. Ich weiß nicht, der Marcel könnte es vielleicht noch kennen. Ich weiß gar nicht, ob du damals drin warst bei meinem Hörspiel, als ich das auf den Tolkien-Tagen gezeigt habe.
Ich glaube nicht.
Estelle Eden an Enoraph, also neue Hoffnung für Mittelerde.
Ja.
Und da hatten wir das dann eben auch. Also ich wollte ursprünglich mit der Story dahin, dass er halt losgeht, seine Eltern sucht und die ihn immer wieder so von da einen Brief schreiben, dann darf einen Brief schreiben, dann kriegt er immer wieder irgendwelche Briefe und irgendwann kommt er bei den Ettenöden an und stellt fest, dass die Eltern leider nicht mehr sind und da liegen ohne Füße. Also damit es nicht immer ein Happy End hat, weißt du.
Ja, diese Wilderer immer, nehmen nur die Füße mit.
Genau. Ich meine, es gibt auch im Auenland gibt es zum Beispiel eine Quest, da kannst du dann für einen der Wirte Hefe finden. Beziehungsweise, ich glaube, du findest die Hefe und dann ist da quasi so, ich glaube, die bringe ich mal zum Wirt sowieso zurück oder sowas. Weiß ich nicht mehr. Gibt dir das im Auftrag oder? Ja, auf jeden Fall, das hatten wir auch irgendwie dann in das Hörspiel eingebaut und hey, der Biervorrat ist gerettet, juhu. und ja.
Was beim Bierbrauen bei den Tolkien-Tagen natürlich seit einigen Jahren sehr weit im Vordergrund steht. Ja. Weil ja die Tolkien-Tage ihren eigenen Bierbrauer sozusagen haben mit Fleuter und dem Bier, den sie machen. Und Opa freut sich ja auch schon seit einiger Zeit, dass er sein eigenes Bier hat.
Genau.
Bier des alten Mannes.
Genau. Ja, was und da, das wird jetzt, jetzt expandiert er jetzt, ne? Jetzt die eigene Brauerei ja. Ist ja wohl der Grundstock ist gelegt und das wird dann in Zukunft alles noch ein bisschen hübscher und größer und schneller und überhaupt.
Ja, wir können das ja in unserer nächsten Return to Moria-Folge können wir das nachspielen. Weil dann werden wir auch unseren ersten eigenen Braukessel
zusammenzimmern.
Ja. Kann man, also das müsst ihr dann mal ausprobieren, aber in Heddering Online könnt ihr ja besoffen werden. Also wie in WoW
ja,
auch.
Ja.
aber es gibt auch ganz lustige Fässer. Es gibt ein Zwergenfass. Wenn man das benutzt, kommst du random irgendwo in Eriador raus. Da kannst du auch auf der Nadel rauskommen, egal mit welchem Level. Dann stehst du auf einmal in einem 40er-Gebiet auf einer Spitze von einem hohen Stein und guckst runter und unter dir laufen drei Trolle mit Level 40 und weiß ich wie viel Leben rum. Und wenn du dann keinen Port irgendwo anders hin hast, oder du landest in Forochel auf einer Eisscholle, kommst du auch nicht weg, weil sobald du ins Wasser springst, bist du tot. Weil es einfach
hat man seine Klamotten noch an zu dem Zeitpunkt?
Ja.
Oder?
Ja, gut.
Doch, ja, genau. Es gibt, ich glaube, das ist sogar der Status, richtig, ja. Der Buff oder die Buff ist, wo ist meine Hose?
Ja. Sehr gut.
Nee, so weit waren wir noch nicht, dass wir Zwergenfässer gefunden haben.
Nee, das ist auch eher was fürs Sippenhaus dann. Meistens. Ich glaube, da musst du auch, weiß gar nicht mehr, ich glaube, du musst sogar einen Raid dafür machen, um an dieses Fass zu kommen.
Ja, okay.
Oder so.
Ja, da kommen wir bestimmt auch irgendwann hin. Ich würde sagen 2027 oder so.
Ja.
Ja, guck mal, ich habe 2012 mit dem Kanal angefangen, 2015 mit dem Jäger angefangen und guck mal, wo ich jetzt bin.
Ja.
Ja, so.
Das ist ja, also, hat ja 8 Jahre gedauert, ne?
Genau. Und ich bin immer noch nicht bei den neuesten Sachen. Ja. Von daher, da ist viel drin, wobei ich auch hier und da immer wieder Pause hatte durch Umzüge und alle möglichen. Aber ja, da kann man gut Zeit reinstecken.
Nee, ich meine, das ist ja immer dieser Unterschied im Spielverhalten. Es gibt ja die Content-Rusher, die alles so schnell wie möglich durchprügeln wollen. Und zwar zacki, zacki, und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es halt mehr die Variante, die sagt so, ich lese jetzt diesen Nebenquest-Text. Und zwar komplett. Auch wenn der über 6 Seiten geblättert wird. Ist mir egal, ich lese den jetzt. Das hat mich bei Gronkh und einem Let's Play, das ich mir von ihm mal angeschaut habe, irgendwann doch ein wenig in den Wahnsinn getrieben. Aber gut, okay. Es ist halt,
lauf doch mal weiter.
Ja, vor allem halt, es ist ja auch schon so ein gewisser, man muss ja schon eine gewisse Stimme auch dafür haben. Weil ich manchmal einfach Leuten nicht mehr zuhören kann, wenn ihre Stimme einfach nicht. Das ist bei mich halt, das ist immer dieser Ausschlusspunkt, wenn jemand im Podcast einfach eine Stimme hat, wo meine Fingernägel über den Schiefer gehen und ich sage, nee, der sagt tolle Sachen oder sie, aber die Stimme macht mich, treibt mich in den Wahnsinn. deswegen haben wir ja auch einen Podcast und wir haben so sympathische Stimmen hier. Hallo, Sebastian.
Hallo, Marcel. Dann hört ihr euch an, ihr Hampelmänner.
Ja, Mann. Tja.
Da hatten hast wir du, unseren Marcel.
Hast du vielleicht einen Ausblick für uns, was so ein bisschen an Games in den nächsten 1-2 Jahren angeblich auf uns warten will? Hast du da ein bisschen Überblick oder ist das eher so ein Ding, was dich gerade nicht so interessiert?
Doch. Also es in der Pipe steckt ja noch das Game von jetzt komme ich gerade.
Mit der Workshop.
Richtig, danke. Genau.
Ja.
Die, also das, ich vermute, es wird so ein Cozy-Game à la Stardew Valley oder ähnlichem. Vermute ich mal. Ja. Das wäre auch eins der Genres, die es noch nicht gibt, wo wir es eben davon hatten. Also selbst ein MOBA gibt es ja zu Herr der Ringe Online mit Guardians of Middle-Earth. Aber
ist das noch? Sind die abgeschaltet worden irgendwann?
Ja, aber also, es lief auf der Konsole auch besser. Auf dem PC waren sie halt einfach dumm damals. Also es hat selbst der da fürs Marketing zuständig war, damals hatte ich noch Kontakt zu Warner, hat er gesagt, also wenn es unter seiner Hand gewesen wäre, hätte er gesagt, Leute, ihr könnt doch das auf dem PC nicht verkaufen, wenn die Konkurrenz Free-to-Play ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann eine Mithril-Edition für 100 Euro, damit du alle Charaktere hast und sowas, ist Banane. Ja. Ja.
Keine schlaue Vorgehensweise.
Nee, und es lief mit dem Controller besser als mit Maus und Tastatur auf dem PC. Also, naja. Ja.
Aber ja, das ist ja sehr sinnig.
Ich fand, es hat einen coolen Ansatz, weil es den gab es so noch nicht. Du konntest halt die Türme, die du sonst auf deinen Lanes hast in den Spielen, die konntest du halt verändern. Konntest halt sagen, okay, du bist jetzt ein Heilturm, du bist jetzt ein Turm, der schießt nicht nur einen Pfeil, sondern zwei Pfeile. Und so Geschichten konntest damit ein bisschen flexibel agieren. Fehlt bei den anderen MOBAs. Aber ich bin auch jemand, ich mag halt Heroes of the Storm, auch wenn ich es nicht kompetitiv spiele, sondern immer nur gegen die NPCs. Aber auch da finde ich das ziemlich cool, dass jede Map oder jedes Mal die Map eine eigene Art zu spielen hat und nicht es immer der gleiche Weg ist.
Das habe ich auch mal gespielt früher vor ein paar Jährchen. Das hätten wir auch auf keinen Fall streamen dürfen, so schlecht wie wir waren. Das hätte, glaube ich.
Haben wir nicht mal mit Vardar mitgespielt, weil wir unbedingt die Sieger haben?
Wolltet irgendeinen Mount freischalten oder so in WoW selber?
Genau, dafür mussten wir Heroes of Storm spielen.
Ja. Beide sehr viel geschrien im Chat. Ich glaube, das Leid auf eurer Seite war recht groß.
Definitiv.
Ja. Ich spiele auch seit mehreren Jahren bei HOTS einfach immer nur Sergeant Hammer, dem meistgehassten Char überhaupt, mit dem man nichts anfangen kann. Weil das ein Panzer ist, wo eine Frau drin sitzt, sagt, hey, Rock'n'Roll, hey, let's blow some people up. Und ich so, ja, cool. Und ich kann den auch nicht mal spielen. Deswegen bin ich der meistgehasste Spieler in allen Kombinationen, die man sich bei HOTS gerade vorstellen kann. Und das finde ich großartig. Weil das Whinen bei solchen Spielen ist für mich immer das Beste. Leute, die immer meckern über den Kackspieler. Großartig, liebe das.
Gegen NPCs, das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, aber naja.
Ich überlege mal, League of Legends mal anzufangen, weil HOTS ja doch tot ist, das muss man ja doch sagen. Aber ich habe mal gesehen, wie Leute da flamen und da muss ich zugeben, ist meine zarte Seele, glaube ich, nicht ganz bereit zu.
Ja,
das dauert da ein Spiel Level halt dreimal so lange wie ein HOTS. Das heißt, wenn du einfach eine Kackgruppe hast und es gerade nervt, musst du halt durchziehen. Bis es halt vorbei ist. Und
das
ist bei HOTS halt noch 5 Minuten und bei LOL 30 Minuten und dann.
Das dauert alles.
Die Pro-Spieler brauchen eher 30 Minuten. Standardrunde ist, glaube ich, eher so Richtung 40, 45 und bei Dota bist du bei 45 bis einer Stunde.
Ja. Das ist wesentlich, also definitiv mehr, als du bei HOTS investiert. Ja. Ja, ich bin halt so ein bisschen, also wir hatten dieses Jahr tatsächlich 2 Releases namhafter Spiele von vornherein, wo wir gedacht haben, so okay, cool, da kann jetzt irgendwas kommen. Wir haben jetzt Gollum, wir haben Return to Moria. Gollum ist halt der totale Dump. Also ich meine, kann man einfach nichts anderes sagen. Da hat letztens meine Dame, ich glaube im September schon, einen Artikel geschrieben über Steam, gibt ja auch Nutzerzahlen raus, wenn du da so ein bisschen Hintergrundarbeit machst als Journalist und Journalistin. Und du kannst halt sehen, wie viele Leute spielen heute dieses Game auf Steam. Und ich meine, das ist Ende Mai rausgekommen. Und ich glaube, sie sagte, im August war schon zwischendurch Tage mit 0 Spielern auf Gollum. Und da musst du dich schon wirklich, wirklich, wirklich anstellen, wenn du $69 oder Euro abgegriffen hast, dass ein Spiel innerhalb von 3 Monaten keinen einzigen Spieler mehr hat auf Steam. Also das ist richtig bitter.
Ja. Ich habe fast damit gerechnet, dass es -7 sind oder so. Aber
Gollum ist einfach, also es gibt ja Spiele, die machen einfach keinen Spaß, sind einfach nicht gut, aber Gollum ist aktiv schlecht. Ja. Das macht dir beim Spielen aktiv schlechte Laune. Das habe ich selten, ganz, ganz selten mehr Spiele gehabt und das gehört dazu.
Ja, ich hätte sogar noch mehr Material gehabt dazu, weil ich hatte dann doch ein bisschen weiter aufgenommen, weil es mich einfach interessiert hat. Nach der ersten Stunde dachte ich so, ich hatte jetzt nicht die Probleme wie alle anderen. Also ich finde, es geht, es ist okay. Mal gucken, was noch so kommt. Das war mein Fazit. Und dann habe ich weitergespielt und bei der Aufnahmesession zwischendurch eine Pause gemacht und dann irgendwie verpasst, wieder auf Record zu drücken. Und dann fehlte mir der Abschluss von dem zweiten Kapitel. Und dann dachte ich so, nee, habe ich jetzt aber auch keine Lust mehr, weil ich hätte nur von vorne anfangen können und nicht also das komplette Buch, dieser komplette Band. Da kommst du gerade im Baradur an. Ja, toll, gerade wieder nochmal. Und da hatte ich dann, habe ich gesagt, ich lasse mal ein halbes Jahr ruhen, vielleicht habe ich dann wieder Interesse. Ist bisher noch nicht wiedergekehrt. Aber dafür gucke ich mir eher vielleicht Schlacht um Mittelerde endlich mal mit Patch 2.2 an, dass er jetzt mit einem Launcher gekommen ist. Also du hast jetzt wieder die Möglichkeit, ja, Schlacht um Mittelerde 1, 2 und auch Aufstieg des Hexenkönigs über ein und denselben Launcher zu bekommen. Gratis, musst nur diesen Launcher dir ziehen. Ja. Kann EA auch nicht so richtig was gegen machen, weil sie verkaufen es ja nicht. Und EA darf es nicht mehr verkaufen. Also du müsstest schon alle Lizenzgeber, glaube ich, an einen Tisch kriegen und die müssten zusammen sagen, band das Ding weg. Dann würde was gehen, aber da das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil dann könnten sie auch gleich sagen, lass doch mal ein neues Spiel machen.
EA hat die Rechte verloren, sie haben nur noch Mobile Games, so wie es momentan aussieht. Und das ist ein großer Unterschied, ja.
Ja, wobei, sie haben die Rechte wieder, um ein, wo du ja gefragt hast, was kommt noch, ein Heroes, ja, wie heißen die, Mobile Game, also wie das Marvel Snap und so.
Ja, machen sie ja gerade, das läuft ja schon, ne? Ja.
Galaxy of Heroes, der ganze Rollenmäßigen Payment Sprach.
Ja.
Gacha Games.
Ja, genau so.
Gameplay.
Richtig. Ja. Ja. Nee, also das ist, das verstehe ich auch nicht. Und wir haben jahrelang eigentlich gesagt, wo ist denn mal ein Schlacht um Mittelerde 3? Also es müsste sich ja nur mal jemand hinsetzen, sagen, so,
ja, ja.
Wir machen was in der Richtung, ja.
Ja, und das geile System, was ja, also in Anführungsstrichen das Spielesystem, die Strategie, die innerhalb von Schatten von Mordor ja existiert, dieses Nemesis-System, haben die Schlaubatzen ja sich patentieren lassen, sodass es A, niemand anderer jemals in irgendeiner Form auch nicht abgewandelt benutzen wird, weil Warner Bros. Ja so bekannt dafür ist, dass sie Lizenzstreitigkeiten niemals ausfechten. Intern wird Warner Bros., welches Studio wird das aufgreifen wollen, wenn alle sagen, hey, ist wie Schatten von Mordor, lame.
Ja, der Witz ist, damals, als das Spiel rauskam, war ja noch die Diskussion, ist es jetzt eher wie Batman oder wie Assassin's Creed oder eigentlich eine Mischung aus beidem und und das Nemesis-System war das Einzige, was so ein bisschen rausgerissen hat aus der Diskussion, weil das hast du in keinem der anderen. Das ist auch echt cool, ich schaffe es nur regelmäßig, mit meine Gegner selbst hochzuzüchten und komme dann gar nicht mehr dagegen an.
Ja, das ist eine super Strategie, ich mag das. Also dieses Nemesis-System ist schon echt wirklich lustig, ja. Wenn die Jungs sich drüber irgendwie totlachen, dass du gerade wieder gestorben bist, ne, so, ich bin jetzt wieder mal aufgestiegen, dann bin jetzt ja ein Großaugerpling, und du so, ah Mann, ey, so ein Scheiß, jetzt muss ich schon wieder den Typen umhauen, ne. Bäh.
Das ist so ein Spiel, da würde ich auch wieder cheaten, so wie Anfang der 2000er. Nur dafür, um den einfach nochmal so einen richtig schönen, keine Ahnung, mit Blitzen ins Gesicht zu schießen, oder ich weiß es nicht, also.
Ja, er hat's verdient, definitiv. Ja. Egal, welcher Augerpling das da geht, die haben es alle verdient. Ja, also ich würde mich ja freuen. Ich bin mal gespannt, was dieses Cozy Game geben soll. Da habe ich ja auch überhaupt nichts gegen. Das finde ich auch ganz spannend und ganz interessant. Bin mal gespannt, wie sie es machen werden. Und natürlich würde Mittelerde mit seiner Gemütlichkeit um Beutelsend und um Orbigen und so irgendwie, das geht ja alles. Und da ist ja alles schön und grün und alle lieben sich. Also da geht auf jeden Fall was. Aber das nächste ist ja dann nur noch das große MMO, was Amazon jetzt da doch mal wieder angekündigt hat. Aber ob das dann wirklich kommt und wie das kommt, das dauert ja Jahre, bis da was kommen kann.
Wenn es kommt, dann ist es 2029 oder so. MMOs brauchen ein bisschen.
Ja. Ja,
sollte genau, also man meinen.
Die sind noch in der Schaffensphase gewesen, als sie es angekündigt haben. Ich meine, es ist ein Deutscher, der Produzent ist. Von daher, das Interview mit der GameStar war dahingehend schon mal sehr aufschlussreich, fand ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nur bei GameStar Plus erschienen. Aber auf jeden Fall, das fand ich ganz gut. Ich kann mir halt immer noch nicht so richtig vorstellen, was das für ein MMO wird. Wird das jetzt so wie deren eigenes, was sie da haben?
Nicht.
Nee, und ich bin damit auch nicht so warm geworden. Ich habe es tatsächlich wieder zurückgegeben, weil ich gesagt habe,
es ist ein völlig seelenloses Produkt. So stellen sich Executives MMOs vor. Man läuft halt rum und kann Sachen ernten und Monster umhauen und Sachen craften. Aber dass die ganze Welt irgendwie Kontext braucht und eine Geschichte und NPCs und ein paar Easter Eggs in der Welt und Sachen zu entdecken.
Da war es Silk Road spannender, falls das noch jemand kennt.
Das sagt mir jetzt nicht so viel. Aber wie gesagt, ich habe das gezockt, New World, und ich fand es sterbenslangweilig. Plus halt, es war eines der lustigsten, verbuggtesten MMOs, das rauskam in den letzten 10 Jahren. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Ich habe mal Videos geguckt von Leuten, die aber auf einfachste Weise halt diesen Client kaputt gemacht haben. Für alle Leute auf dem Server. Das war schon.
Ich fand es sehr witzig, lustig, die ganzen Streamer und Content-Creator zu sehen, wie sie schon am ersten Blocken, glaube ich, gescheitert sind, weil auf Deutsch da irgendwie stand, wie das? Lischt oder sowas? Und jeder so, was? Ach genau, umschl oder ähnliches. Also irgendwie sowas stand da, komisch, falsch übersetzt, da fehlte eine Leerstelle und es sollte Umschalt links heißen, was du drücken sollst zum Blocken. Und jeder so, drücke die Taste Umschl. Umschl? Wo sind die? Hä?
Oh Mann, ey.
Also wie Press Any Key. Wo ist denn der Any Key?
Hä? Ja.
Aber mein Lieblings-Microsoft-Fehler ist immer noch Fehler.
Ja.
Damit ich fand halt großartig.
Details überfordern. Einfach. Ja,
genau. Richtig.
Was ich halt geil fand, war, dass halt der Amazon Vice President, wer immer das dann war, für die Videogame Developing Abteilung, dann halt irgendwie so zwischendurch in irgendeinem Interview gesagt hat, so zu Lotro, ja, Lotro ist ja schon ein bisschen alt und ein bisschen lame und überhaupt, und wir werden auf jeden Fall viel geiler sein. Und ich so, Junge, das Spiel läuft seit 2007 und man kann jetzt nicht sagen, dass das größte und erfolgreichste Game der letzten 20 Jahre ist, aber es läuft. Mach erstmal ein Spiel und dann kannst du mal die Fresse aufreißen und dann sehen wir weiter, mein lieber Amazon-Mensch, der das schon geplant hatte und der letzte Deal ist geplatzt. Ja. Also es war ja schon mal eins angekündigt und dann haben sie sich mit den Chinesen nicht einigen können und
Ja, mit Tencent sind ja sie nicht auf einen Kamm gekommen, weil die hatten dann ja die anderen, wie hießen sie nochmal, weiß ich schon nicht mehr, gekauft und dann hätten sie sich mit Tencent einigen müssen, das haben sie nicht geschafft und daran ist es dann am Ende gescheitert. Aber Herr der Ringe Online ist ja auch, hat ja auch schon einige durch. In Europa ist ja ursprünglich unter Codemasters erschienen, die ja sich dann irgendwann gesagt haben, wir machen nur noch Rennspiele und mittlerweile von EA gekauft wurden. Und dann ist das Ganze an Turbine gegangen, weltweit. Und weswegen es auch für die europäischen Spieler leider immer ein bisschen blöd aussieht, was gewisse Sachen angeht. Die können ja halt keine Sachen wiederherstellen oder ähnliches. Das liegt daran, weil Codemasters den damals einfach zack, hier eine ZIP mit der Tabelle gegeben hat, fertig. Und nicht, und ja, und die hatten eine komplett andere Sortierung, was ich bis heute nicht verstehe, wie man auf den Gedanken kommt, wenn du weltweit ein MMO vertreibst, die Database anders aufzubauen, als es der ursprüngliche Entwickler macht. Und das hätten sie mühsam auseinanderklamüsern müssen. Da war halt auch nie die Zeit für. Ja, die Leute wollten wieder online gehen, also war der Hauptfaktor erstmal darauf. Und jetzt nachträglich das zu machen, macht auch wenig bis gar keinen Sinn. Deswegen sind wir quasi immer in einer, ich glaube, man sagt, verclusterten Datenbank für die europäischen Spieler. Das heißt, sie können keine Events machen, wo sie dann irgendwie sagen, so, und jeder, der an dem Event teilgenommen hat, der kriegt einfach zack mit einem Klick dieses Geschenk, sondern sie müssten es quasi anders verteilen und so Geschichten. Also es ist alles so ein bisschen, wenn du dann noch weißt, was vielleicht für diese Langsamkeit spricht, Herr der Ringe Online basiert auf der Engine von Assurance Call und das ist 1999 erschienen. Darauf basiert das Ganze. Und die haben leider nicht das Team wie Blizzard, die dann einfach mal hingehen können und sagen, so, wir haben jetzt hier diesen alten Unterbau und tauschen den jetzt einfach, tada, jetzt ist das Ganze viel flotter und viel flüssiger. Und ich meine, wir sind happy über einen 64-Bit-Client mittlerweile. darauf basiert das Ganze. Wenn du das in die Berechnung mit einbeziehst, dann kann man sich das ein oder andere an Langsamkeit von Herr der Ringe Online, glaube ich, erklären.
Ja.
Cool. Da haben wir, nee, grundsätzlich, das ist ja, ich meine, wir waren dabei, als WoW die Classic-Server wieder reaktiviert hat. Ja, und wenn du da ein bisschen reingehört hast, was das für Arbeit war, das alles wieder auf den aktuellen Stand zu bringen.
Das fand ich cool, nee, vor allem das mit den Fehlerlampen, die dann alle pink statt weiß waren, weil sowas. Ja.
Es ist 20:09, wir sind schon eigentlich über unsere Stunde drüber hinweg. Ja. Haben fantastische Einblicke gekriegt. Vielen Dank dafür, Duda.
Gerne. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
denkt, dass die Gaming-Industrie wesentlich mehr Kohle macht als so ziemlich alle anderen Entertainment-Medien, die es überhaupt irgendwie gibt. Und man gerade in Deutschland immer noch irgendwas gehört, gesagt bekommt von wegen so, ja, Gaming ist da nicht so ernst zu nehmen und man sollte das ja nicht fördern oder all anderen Sachen. Dann sage ich immer nur so, ja, das ist immer mein Lieblingssatz, was Literatur angeht. Der wunderbare Konzern DM macht mehr Geld als die gesamte deutsche Verlagsbranche zusammen. Und wenn ich mir überlege, was Blizzard alleine verdient, kann auch DM sich hinten anstellen. Also da sind wir, wir reden hier von Geldern und Leute zocken. Und es wäre
Geldern echt schön. Ist auch eine schöne Stadt. Achso.
Ja, und das wäre halt unheimlich schön, wenn wir einfach mal endlich wieder ein Tolkien-Spiel bekommen, was wirklich einfach nur so richtig irgendwie geil ist. Das würde mich einfach tierisch freuen. Ja.
Selber machen. Neues Projekt der DTG.
Ja klar, und für die Lizenzen kann man Kickstarter machen.
Ja, okay.
Also eine Filmlizenz hätte ich damals für mein Hörspielprojekt relativ einfach gekriegt. Obwohl ich gesagt habe, es ist ein Hörspiel, habe ich irgendwie eine Filmlizenz für ein Fanprojekt gekriegt. Ich glaube, die hatten einfach keine andere für Hörspiele, deswegen habe ich die bekommen. Aber
ich glaube, der Brocken ist irgendwann, je nachdem, mit wem man da spricht und an welcher Stelle man spricht. Also ich glaube, dass mittlerweile das Mittelerde-Franchise ist doch einige Dollarzeichen nach oben angestiegen. Das wird jetzt nicht mit jedem Tag einfacher, da was zu machen, ja.
Eigentlich müsste ja noch ein bisschen was kommen, aber da ist ja hier die Schweden, Norweger, Nordic Games auf jeden Fall. Die haben ja eigentlich, sitzen ja jetzt an der Quelle, aber haben gerade nicht das Geld, was zu machen.
Daedalic hatte ein zweites Spiel in der Lizenz. Also hätte noch was anderes kommen sollen. Und das ärgert mich eigentlich am meisten. Also nicht, dass, wenn Gollum jetzt irgendwas Mittelmäßiges gewesen wäre, hätten sie ja sagen können, okay, dann im zweiten haben wir jetzt gelernt und machen noch irgendwas anderes Geiles. Aber die Lizenz ist jetzt wahrscheinlich damit wieder zurückgefallen. Und wer weiß, was das gewesen sein könnte. Mhm. Ja, es gab zwar ein oder zwei Andeutungen auf dem Presseevent, was das werden könnte, aber sie haben natürlich nicht darüber reden dürfen, weil da war natürlich Embracer und der Verkauf von Middle-Earth Enterprises und so weiter. Das macht es ja dann doch ganz dann noch ein bisschen schwieriger, ja. Und jetzt können eigentlich können zu Tolkien nur noch richtig fette Titel kommen, wo halt irgendein großer Player dahinter steht, ob es jetzt EA ist oder ob es Amazon Games ist, weil ich würde mich freuen, wenn so ein kleines Indie-Studio mal eine richtig hübsche Idee machen kann. Aber ich befürchte, dass aufgrund des Franchises mit dem Riesenerfolg, der mittlerweile dahinter steht, dass das schwierig werden könnte, einfach mal ein solides kleines Spiel zu bekommen. Mhm. Aber mal gucken, wer weiß es.
So ein Game von Amazon, und du nimmst auf Power Level 1 nachspielen kannst, wäre doch auch feist.
Jetzt machen wir Schluss.
Schön, dass du dabei warst.
Schönen Abend noch.
Tschüss. Danke, dass du da warst, Donald. Ciao.
Gerne.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod, wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.